Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie gefährlich kann es sein, dass Kultur Herz und Hirn am besten trifft? Hat das erste Museum für arabische Kunst in Israel noch eine Zukunft? Und warum liegt eine Python im Atomkraftwerk? Themen dieser Stunde. Die Mehrheit in Deutschland lehnt eine AfD-geführte Landesregierung ab. Aber zwei Wochen vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt steigen die Umfragewerte für die vom Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei weiter. Für die Partei, die das Bauhaus von Walter Gropius zum großen kulturpolitischen Feind erklärt hat. Da kommen zwei Erklärungen wie Kai aus der Kiste. Das sogenannte Bauhaus-Manifest aus dem Haus von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Dessauer Erklärung der Kultusminister der Länder. Sie beschwören die Kunst- und Meinungsfreiheit in Deutschland, für die das Bauhaus bis heute steht. Zu den Unterstützern des Manifests gehört auch die deutsche UNESCO-Kommission, deren Generalsekretär Roman Lugscheiter uns sagte:
Diesen Spirit aufrechtzuerhalten, das ist unsere Aufgabe. Und da bietet jetzt auch die Tatsache, dass es so eine Art 100-jähriges Jubiläum jetzt in Dessau gibt, durchaus einen Anlass, dieses Manifest und weit darüber hinaus.
Roman Lugscheiter, der Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission. Philipp Oswald leitete von 2009 bis 2014 die Stiftung Bauhaus Dessau. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit der Veröffentlichung am Donnerstag mehren sich Zweifel über den Sinn der Erklärung, zumal, wie eben gehört, das Bauhausjubiläum ein kippeliger Anlass zu sein scheint. Der eigentliche Anlass, die AfD, wird in beiden Erklärungen aber nicht beim Namen genannt. Wie finden Sie das?
Der Hintergrund ist ja offenkundig, dass es eine Reaktion auf das Bauhaus-Bashing der AfD ist. Die AfD macht das ja, weil sie damit irgendwie so einen Triggerpunkt in der öffentlichen Diskussion besetzt. Alle schreien auf. Ja, man kann sich natürlich fragen, muss man darauf reagieren? Das habe ich mich schon auch gefragt. Andererseits kann man auch sagen, ja, es ist gut, wenn die demokratischen Kräfte einen Schulterschluss machen. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es scheint. Wir erinnern uns an Weimars Umgang mit den Buchhandlungen, da ist etwas Luft nach oben. Insofern haben einige auch positiv festgestellt, dass in diesem Fall Herr Weimar nicht den Kompass verloren hat. Ja, insofern sehe ich das so ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, es hilft wenig, es schadet auch nichts. Naja, gut.
Für wen denken Sie, sind diese Erklärungen eigentlich verfertigt worden? Ist das Wahlkampf? Ist das politische Unterstützung über den Wahlkampf hinaus?
Ja, es ist halt so etwas, würde ich jetzt sagen, wo man sich selber seiner richtigen Meinung vergewissern will. Ich glaube, das ist eher sozusagen so eine Art, man ist auf der moralisch richtigen Seite. Ich glaube nicht, dass es politisch sonderlich wirksam ist, außer vielleicht eben halt diesen Solidaritätseffekt, den würde ich jetzt auch nicht komplett negieren, weil er eben halt doch nicht ganz so selbstverständlich ist, diesen Schulterschluss.
Inwiefern ist das nicht selbstverständlich?
Wir haben es ja zum Beispiel gesehen bei der Absage von Feine Sahne Fischfilet, dem Konzert im Bauhaus Dessau. Das wurde von rechter CDU und AfD gefordert und wurde auch umgesetzt. Es ist manchmal mit der Meinungsfreiheit nicht so weit her. Insofern hoffe ich, dass das, was da ausgesagt worden ist mit dem Bauhaus-Manifest, auch belastbar ist, wenn es wirklich um strittige Themen geht.
Hat sich Wolfram Weimer jetzt mit der langen Liste der Unterstützer, die von der Akademie der Künste Berlin bis zum Zentralverband des Deutschen Handwerks reicht, selbst Schützenhilfe geholt, obwohl das in dem Zusammenhang ein schlechter Begriff ist? Andererseits könnte man sich fragen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die vielen Institutionen, auch die kulturellen Institutionen, sich angesichts des Kunstfreiheitsbegriffs von Weimar, den er praktiziert, sich besser einen eigenen Karren gesucht hätten?
Ich finde, dass es diesen Schulterschluss bei solchen Fragen gibt, nicht so verkehrt. Ich glaube, es gibt ein anderes Problem, was in der Debatte gar nicht auftaucht. Wir haben in Deutschland schon ein Problem, dass die Kulturinstitutionen, die öffentlich geförderten Kulturinstitutionen der politischen Kontrolle unterliegen. Und es gibt dann selten damit Probleme, weil Kultur auch in der Politik nicht so interessiert. Das interessiert ihn weder nicht, es interessiert die Politik nicht. Manchmal gibt es dann doch Probleme und zum Beispiel der ganze Documenta-Skandal, dem ging ja der Rauswurf der früheren Geschäftsführerin der Documenta, Frau Kuhnkampf, voraus. Und das hat eigentlich diese Problematik überhaupt erst auf den Weg gebracht. Und da sieht man, dass diese politische Kontrolle von den Kulturinstitutionen ein Problem ist und dass man das eigentlich ändern müsste, ganz unabhängig von der AfD. Das sind so strukturelle Probleme, die jetzt in der Debatte leider gar keine Rolle spielen.
Haben Sie denn eigentlich eine Erklärung, wieso die AfD das Bauhaus zu ihrem kulturellen Feindbild gemacht hat?
Ich glaube, jetzt erstmal die naheliegende Annahme ist, dass sie ahnen, dass die Öffentlichkeit aufschreit und dass sie damit einen ziemlichen Aufmerksamkeitseffekt erzielen. An sich ist das, was die AfD da sagt, auch gar nicht so fern von rechten CDU-Positionen. Also die Kritik an moderner Architektur oder so, das finden sie auch natürlich in konservativen, auch in Kreisen der gesellschaftlichen Mitte. Damit ist man durchaus anschlussfähig, aber es ging auch darum, einen Skandal zu verursachen. Das ist ja gelungen. Ja.
Ist es für Sie ein zu großer Bogen, Herr Oswald, wenn ich Sie frage, ob Antonio Gramsci vor 100 Jahren recht hatte, als er sagte, mit Kultur trifft man am besten Herz und Hirn der Menschen?
Nee, das ist genau der Punkt. Und die Rechte hat es ja mit Alain de Benoist, dem französischen Vordenker der Rechtsextremen, aufgegriffen. Und das ist genau, was die AfD macht. Mit Kulturthemen den vorpolitischen Raum besetzen, um zu Meinungsveränderungen zu kommen, um letztendlich zu politischen Mehrheiten zu kommen. Das ist der Ziel. Deswegen ist dieser Kulturkampf auch für die AfD sehr wichtig und wir sollten ihn auch ernst nehmen und uns entsprechend positionieren.
Sagt der ehemalige Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau, Philipp Oswald, über die Erklärung zur Kunst- und Meinungsfreiheit unter der Bauhaus-Überschrift. Herr Oswald, vielen Dank. Noch einen schönen Samstagabend.
Vielen Dank.
Im April begann der Künstler Stefan Budian seinem Großvater in Kaiserslautern zu Leibe zu rücken, denn der Sturmführer der SA und Wehrmachtssoldat, der dort Lehrer gewesen war, hatte ein akribisch geführtes Tagebuch über seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg hinterlassen, in dem er 1940 auch getötet wurde. Stefan Budian malt die Vergangenheit in der Gegenwart. Ein Bild, das er auf seinen Reisestationen zu den Einsatzorten seines Großvaters Ludwig immer wieder übermalt. Heute ist er in Mainz und auf dem Sprung nach Tschechien. Schönen guten Abend, Herr Budian.
Grüß Sie, Frau Wuttke, hallo.
Warum haben Sie heute in Mainz weiter an Ihrem Wandelbild gearbeitet?
Ich wollte eine Klammer schaffen. Das Projekt heißt ja Überfall und Überzeugung. Ludwig, das ist mein Großvater. Und die Überzeugung, die habe ich angefangen, mir zu vergegenwärtigen in Kaiserslautern, wo er eben stolzer SA-Zugführer und Sturmführer dann war. Und jetzt bin ich in den Ort des Untergangs und der Vernichtung, als Deutschland zerstört wurde. An verschiedenen Stellen in Deutschland gibt es ja solche Gedächtnismomente und einer davon ist in Mainz, die Christophskirche. Das ist die Taufkirche von Johannes Gutenberg und die ist ähnlich wie die Gedächtniskirche in Berlin ein Monument geblieben, eine Ruine. Und dort drin habe ich mich dann aufgehalten, habe gemalt, habe mich sehr viel mit Menschen unterhalten. Und ja, bin in die Folgen dessen gegangen, was die Überzeugung meines Großvaters für Deutschland dann bewirkt haben.
Worüber haben Sie sich mit den Passanten unterhalten?
Was immer passiert, jetzt besonders nachdem ich auch Lieder spiele, dass die Menschen dann über ihre eigene Vergangenheit zu erzählen beginnen. Anscheinend ist es erstaunlich oft so, dass heute die Traumata dieser Zeit aufbrechen. Sie denken nach oder finden irgendwas, irgendwelche Feldpostbriefe oder wie in meinem Fall das Feldtagebuch. Und auf einmal stürzen so die Familienerzählungen ineinander wie Kartenhäuser. Und alles kann so gar nicht gewesen sein, wie es war. Dazu tragen auch die geöffneten Archive über NSDAP-Vergangenheit mit bei.
Also kontroverse Diskussionen haben Sie auf der Straße heute in Mainz nicht geführt?
Eine könnte man so nennen. Da ging es aber nicht darum, dass jemand dagegen war, gegen das, was ich da tue, sondern es war jemand, die sehr in einen Furor geriet. Also ich habe mich mit ihr unterhalten über einen Menschen, den ich mir vorstelle am Rande des Feldtagebuchs meines Großvaters, einen Juden, der seine Familie hat in der Nähe von Lviv und der sich überlegt, während mein Großvater sich aufmacht, über die Grenze zu gehen mit seinem Heeresteil. Und dann überlegt er sich, der Schmuel, so habe ich den genannt, ob er gehen soll oder bleiben. Und er hofft, dass es alles gar nicht so schlimm wird. Und dann wissen wir ja, was passiert ist. Irgendwie hat dieser Gedanke, diese Frau dann so erregt, dass sie gesagt hat, ja, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was unternehmen, wir müssen auf die Straße gehen. Ich stellte fest, dass ich diese Unbedingtheit des einzigen möglichen Urteils und des einzigen möglichen Wegs, den sie in den Raum stellte und der alle so ein bisschen irritierte, dass das eine Verwandtschaft hat zu dem, wie auch mein Großvater empfand. Es gibt nur einen Weg und man gibt dem Gegenüber eine einzige Möglichkeit, jetzt zuzustimmen oder Nein zu sagen und sich damit in Freund oder Feind zu teilen. Heute eine bisschen seltsame Erfahrung.
Anfang September werden Sie in Tschechien sein. Was hat Ihr Großvater über den Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen vor 87 Jahren notiert?
Er hat sich mit seinem Truppenteil versammelt in Slatniki. Das ist ein kleiner Vorort von Opava. Dort ist heute ganz in der Nähe Rabiny. Das ist das tschechische Nationaldenkmal für den Zweiten Weltkrieg. Und von dort aus ist er zur damaligen Grenze gezogen, ein kleiner Ort, der heute ein Stückchen in Polen liegt, eigentlich im Wald. Dann schließlich am 1. September kommt der neuerliche Befehl und dann übertreten sie die Grenze und verhalten sich von Anfang an ja unerbittlich und auch so, dass sie niemanden schonen. Sie gehen in der Weise vor, wie man es der Wehrmacht nicht zutrauen sollte, also so, dass sie Zivilisten vor sich her treiben, um besser geschützt zu sein, oder dass sie an einer Stelle eigentlich schon entwaffnete Soldaten aus einem Waldstück heraustreiben und sie dann zusammenschießen. Also sie sind eine furchtbare Plage, die über dieses Land kommt.
Sie recherchieren ja viel, bevor Sie dem Weg Ihres Großvaters Schritt für Schritt folgen. Inwiefern haben Sie sich auf Ihre Station in Tschechien vorbereitet oder andersrum gefragt, was wollten Sie vorab wissen und wie haben Ihre Ansprechpartner in Tschechien auf Sie, auf Ihr Projekt reagiert?
Ich habe versucht, den Kontakt herzustellen zum Schlesischen Landesmuseum, was mir dann auch gelungen ist, über verschiedene Zwerge aus Rheinland-Pfalz heraus. Das war sehr schön und dort bin ich dann tatsächlich auf großes Interesse gestoßen, weil über diese Seite eines Wehrmachtssoldaten wenig bekannt ist. Also gibt es keine Zeugnisse, die jetzt dort in den Archiven vorliegen. Und dann werde ich mich mit Historikern dort treffen, die am Schlesischen Landesmuseum arbeiten, und werde auch in das sogenannte Hulcine-Ländchen fahren. Das ist eine Gegend, die mich sehr interessiert, weil es ist ein kleines Stück, das bis 1919 preußisch war, dann mit dem Versailler Vertrag und so weiter an Tschechien fiel und 1938 dann wieder deutsch wurde und nicht als fremder Teil behandelt, der jetzt in Gouvernement kam oder sowas, sondern die wurden als Heimkehrer betrachtet und das hieß, sie wurden auch sofort in die Wehrmacht einberufen. Diese Frage, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt schuldig oder bin ich Opfer? Die ist, glaube ich, in dieser Grenzregion auf beiden Seiten, also auch in Polen, aber dann im Besonderen am Beispiel dieses Hulcine-Ländchens will ich mich damit beschäftigen. Also ich stelle mir vor, dass in dem Truppenteil meines Großvaters jemand gewesen sein könnte, der so eine Geschichte hinter sich hat, der also eigentlich Tscheche ist, dann aber plötzlich wieder Deutscher und dann unmittelbar in den Angriff auf den Nachbarn Polen verwickelt wird. Und diese ja schillernde und irgendwie auch verzweifelte Verortetheit in der Geschichte, die interessiert mich dort sehr.
Ihr Projekt Ludwig, Überfall und Überzeugung, ist ja mit einem relativ losen Zeitplan verbunden. Trotzdem die Frage, sind Sie halbwegs in Ihrem Plan oder entwickelt sich Ihr Projekt anders, als Sie es geplant haben?
Ich hatte eigentlich mal geplant, dass ich die ganze Route meines Großvaters an einem Stück reise und dabei male. Und ich stelle jetzt fest, eben mit dem, was ich erzählt habe zum Beispiel, über dieses besondere Interesse, das mir jetzt da in Tschechien entgegenkommt und das ich auch dort habe, dass ich mir mehr Zeit nehmen will dafür und dass ich die einzelnen Stationen sich auskristallisieren lassen will, dass ich mir auch mehr Zeit nehmen will, das Bild, was ich dort male, das Wandelbild. Ich werde ja da am Nationaldenkmal sein, an dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg begann. Und da werde ich wahrscheinlich eher dann noch einen Tag dranhängen und hoffe auch, dass die Museumspädagogik des Schlesischen Landesmuseums dann noch einen Gedanken hat. Das ist ja nur der Ausgangspunkt, um mich vielleicht auch noch mit ganz anderen Menschen zu besprechen. Und ich möchte diese Stimmen hören von Menschen, die jetzt heute zum Beispiel in Mainz waren Und ich möchte erfahren, wie das in Tschechien ist und wie es in Polen ist, um dazu beizutragen, dieses sich selbst zu verlieren in Richtungen, die so unerbittlich werden, dass man nicht mehr links und rechts schauen kann, die zu erkennen bei sich selbst, aber auch in der Vergangenheit, um daraus einen vielleicht Impfstoff gegen zukünftige Anfechtungen dieser Art zu entwickeln.
Sagt Stefan Budjan über sein Projekt Ludwig Überfall und Überzeugung, nachzusehen, nachzulesen und nachzuhören unter stefanbudjan.de/Ludwig. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Reise, Herr Budjan.
Ja, herzlichen Dank, Frau Wodke.
Palästinenser seien keine Menschen. Sie hätten es nicht verdient zu leben. Der rechtsextremistische israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir ist mit seiner politischen Haltung, täglich Dutzende Palästinenser töten zu wollen, so unverfroren, dass selbst Kanzler Friedrich Merz nicht mehr von Staatsräson spricht. Wie steht es 3 Jahre nach dem Massaker der Hamas und angesichts der politischen Drohung aus dem Kabinett von Benjamin Netanyahu gegen die Palästinenser um das erste Museum für arabische Kunst in Israel? Jörg Poppendieck berichtet.
Said Abu Shakra läuft durch das Kunstmuseum. Sein Baby, wie er es liebevoll nennt, er ist der Gründer. Gerade werden hier Bilder von Rabab Saabna gezeigt, einer palästinensischen Künstlerin aus Israel. Es sind mit Kohle gezeichnete Porträts, vor allem älterer Frauen. In ihren Gesichtern geht es um persönliche Erinnerungen, aber auch um Verlust, Gewalt und das Leben der Palästinenserinnen unter schwierigen Bedingungen. Meiner Meinung nach besteht die Aufgabe der Kunst im Krieg darin, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten und die Geschichten zu erzählen, die niemand hören möchte. Ich denke, ein Künstler ist wie ein Zeuge, der kommen muss, um seinem Volk die Wahrheit zu erzählen. Er muss die Geschichte erzählen, die niemand hören oder sehen will. Als Abu Shakra das Kunstmuseum gegründet hat, Mitte der 90er, ging es ihm vor allem darum, palästinensische und arabische Kunst sichtbar zu machen. Mittlerweile geht es ihm um mehr als Ausstellungen. Er bietet Workshops an, Diskussionsrunden und Künstlerresidenzen. Sein Ziel ist es, die Menschen in Israel aus ihren jeweiligen Blasen zu holen und wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Araber und jüdische Israelis, die beide von Angst, Verlust und Trauma geprägt sind. Um ein gleichberechtigter Ort zu sein, möchte ich einen ehrlichen Dialog mit den Juden in Israel führen. Ich möchte, dass dieser Dialog von Respekt und Liebe geprägt ist und auf Augenhöhe stattfindet. Ein Vorhaben, das in den vergangenen Jahren noch schwieriger geworden ist. Umfragen zeigen, wie weit sich arabische und jüdische Israelis voneinander entfernt haben. Dazu kommt, erzählt der Museumsdirektor, dass die Spielräume für Kunst in Israel enger geworden sind. Das Museum wird von der israelischen Regierung finanziell gefördert. Abu Shakra sagt, derzeit werde überprüft, wie es mit der Förderung weitergeht. Kulturminister Miki Zohar hat mehrfach deutlich gemacht, dass er staatliches Geld nicht für Werke oder Institutionen einsetzen will, die aus seiner Sicht Israel oder die Armee herabsetzen. Der Museumsdirektor berichtet, dass der Druck auf sein Haus zugenommen hat. Ich weigere mich, einfach nur ein Ja-Sager zu sein. Der Künstler soll der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und Zeugnis davon ablegen, was hier passiert. Ich will mit meiner Botschaft nicht extrem sein, aber ich will zumindest erzählen, was geschieht. Zensur habe ich noch nicht erlebt, aber es wird dazu kommen. Die ersten Museumsbesucher an diesem Morgen sind die Teilnehmer eines Kunstprojekts. Jugendliche aus dem Osten Jerusalems. Die Mädchen unter ihnen tragen Kopftuch. Abu Shakra begrüßt sie persönlich, spricht mit ihnen über das, was Kunst erreichen kann, im Allgemeinen und im Konkreten, dem Konflikt zwischen arabischen und jüdischen Israelis. Raja Mansour leitet das Kunstprojekt. Es war ihre Idee, das Museum in Umm al-Fachem zu besuchen. Kunst ist ein Raum, in dem man sich ausdrücken und Gefühle herauslassen kann. Und ich finde, dass Orte wie dieser wirklich wichtig sind, besonders für Jugendliche. Wenn jemand echtes Talent dafür hat, kann so ein Ort dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Es geht also vor allem um einen Raum für emotionalen Ausdruck. Abu Shakra hört den Jugendlichen zu, stellt Fragen. Gemeinsam schauen sie sich die Bilder an. Ob Kunst die Gräben zwischen arabischen und jüdischen Israelis tatsächlich überbrücken kann, weiß auch er nicht. Aber für ihn beginnt Verständigung genau hier. Damit, dass Menschen ihre Geschichten erzählen und andere bereit sind, sie anzuhören.
Jörg Poppendiek über das Arabische Kunstmuseum in El-Fahem, südöstlich von Haifa. Die Künstlerin Emilia Skarnulytė, 1987 in Litauen geboren, beeindruckt mit ihren Installationen und Videoarbeiten. Wie ein Fisch hat sie zum Beispiel die Welten unter Wasser erkundet. Die Welt ist ein Archiv, sagt sie. Ein Wasserkörper beinhaltet so viele Schichten von Geschichte. Nach jedem Gezeitenwechsel, nach jedem Sturm entfaltet sich ein neues Kapitel.
Ocean is an archive. One body of water can contain so many layers of history. And after each tide, after each storm, the new layer of history unfolds. This call to emerge and submerge in the water comes driven with intuition. It's time for water. It was calling me home.
Dieser Ruf, im Wasser auf- oder unterzutauchen, ist intuitiv. Das Wasser, sagt sie, hat mich nach Hause gerufen. Jetzt sind Arbeiten von Emilia Skarnulytė im Kunstmuseum St. Gallen zu sehen. Die Ausstellung hat Direktor Gianni Jetzer kuratiert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Arrow of Time, also Zeitpfeil, heißt die Ausstellung. Was steckt dahinter?
Ich meine, wenn man sich fragt, worum geht es in der Videoarbeit von Emilia Skarnulytė, dann ist, glaube ich, das Rückgrat jeglicher ihrer Arbeiten ist wirklich die Zeit. Und es gibt diesen Begriff Deep Time, das heißt die tiefe Zeit, und die steht für Zeitachsen, die für uns eigentlich unvorstellbar sind. Das ist ein kleines Beispiel. Sie hat sich sehr darum bemüht, 2 Jahre gebraucht, um die Drehbewilligung zu bekommen, um in einem stillgelegten Atomkraftwerk in Litauen zu filmen. Es ist das Schwesterwerk von Tschernobyl. Dort sind zum Beispiel Uranstäbe gelagert und sie werden 100 Millionen Jahre weiterstrahlen. Und es geht eigentlich um diese geologische Zeit. Der Zeitbegriff ist auch unheimlich gedehnt in den Arbeiten von Emilia Skarnulytė, weil man sich selbst verlangsamen muss. Also man muss nicht gerade geologische Zeit annehmen, aber trotzdem eigentlich wegkommen von der Flüchtigkeit und von der Geschwindigkeit des Alltags im 21. Jahrhundert.
Ich habe ein Foto von dieser Arbeit gesehen, eine Python, die auf einem Maschinenpult liegt, und auf der Seite Ihres Museums steht, das hätte eine gespenstische Schönheit. In der Tat, die große Frage, die sich Emilia Skarnulytė stellt, bewegt sich vor allen Dingen in diesem Zeitrahmen oder eben auch in der Tiefe?
Also sicher in der Tiefe, aber ich glaube, sie versteht es vorzüglich, mit Bildern zu arbeiten. Bilder sagen viel mehr als Worte. Und ich glaube, die Präsenz zum Beispiel dieser Python in diesem Kontrollraum, also keine Tiere wurden beschädigt oder umgebracht für diese Aufnahmen. Das ist ein Kontrollraum, eigentlich eine Simulation, in dem früher trainiert wurde, um diese Anlage zum Beispiel bei Notfällen zu manipulieren oder zu orchestrieren. Und sie hat diese Python reingebracht und diese Python bewegt sich natürlich sehr langsam über diese Knopflandschaft. Interessanterweise ist ihr natürliche Tarnung sehr nahe bei diesem Tableau von Knöpfen. Und es gibt natürlich so ein Unbehagen, ob schon, wie Künstlerin auch sagt, die Schlange in der Mythologie, auch in der litauischen Volkskultur, steht für Erneuerung, steht für Häutung. Aber es ist natürlich auch diese Phobie da vor diesem Tier, dem man vielleicht nicht ganz vertraut. Und gleichzeitig eben eigentlich diese Radioaktivität, die da ist, und diese Knöpfe, die von Menschenhand und menschlichen Erfindungsgabe erfunden wurden. Und diese Knöpfe werden ja dann eigentlich gedrückt durch den massigen Körper dieser Python. Aber ich glaube, es ist wirklich so wie ein Traumbild. Es ist ein Bild, das in Erinnerung bleibt und sehr stark ist.
Wie beurteilt sie mit ihrem Werk dann unsere Gegenwart?
Ich glaube, sie ist eine wirkliche Künstlerin, ob schon ja dieser Film Burial heißt eigentlich der Dokumentarfilm, den sie gemacht hat zum gleichen Thema in diesem Atomkraftwerk. Teilweise ist es biografisch auch begründet, das Interesse, also ihre Großmutter, der sie sehr nahe stand, ist erblindet nach der atomaren Katastrophe von Tschernobyl. Und sie hat das wie am Leib der Großmutter miterlebt, was diese Strahlung bewirken kann. aber sie hat eine künstliche Ader. Und ich glaube, das, was spannend ist in dieser Ausstellung St. Gallen, ist, dass das eben eigentlich frei künstliche Bilder sind. Der Film ist ein neuer Schnitt für St. Gallen, 12 Minuten lang, und es beginnt mit der versunkenen Stadt in der Nähe von Neapel, jahrhundertalte Zivilisation, die letztendlich zusammengebrochen ist und überflutet wurde. Sie sehen Drohnenflüge über diese versunkenen Stadtmauern. Und es geht dann weiter, es hat immer wieder auch andere Bilder, auch zum Beispiel Landschaftsbilder, auch von Drohnen gefilmt in Andalusien, in der Nähe von Cadiz, wo man total verdörrte Landschaften sieht, die spannenderweise auch wieder eine Ähnlichkeit aufweisen zur Tarnkleidung der Python. Und wir sehen diese ausgetrockneten Küstenlandschaften. Mich erinnert der Film sehr stark auch an diesen sehr berühmten Film der Eames, diesen Designer-Ehepaar, und sie haben ja diesen wunderbaren Film gemacht, der sich vom All auf eine Picknickdecke führt. Und diese gleiche Sprengung von Dimensionen erfährt man auch im Werk von Emilias Granulitas. Man geht von Makro in universelle Dimensionen.
Was darüber hinaus präsentieren Sie wie in der Lokremise?
Also die Lokremise ist ein wunderbarer Industriebau, sehr früh 1910 gebaut. Eigentlich ein Ingenieurbauwerk, zwar noch mit Jugendstilfassade, aber eigentlich wirklich mit der Kühnheit des modernen Bauens. Und diese Halle ist, die hat die Form eines Donuts, das ist ein Kringel. Und wir haben ein Segment von diesem Kringel als Lokremise Kunstzone, wo die Ausstellung von Emilia Scarnulite stattfindet. Sie hat das wie übernommen, diese Außenwand. Sie hat die großen Fenster mit Magentafolie bestückt. Sie hat eine Nebelmaschine eingebaut und der Film wird gezeigt auf einer monumentalen LED-Wand, die auch gekrümmt ist, also die Außenfassade aufnimmt. Und diese LED-Wand, die 9 Meter lang ist, steht auf einem Spiegelsockel. Das heißt, dieses gekrümmte Bild spiegelt sich im Boden und gibt natürlich dadurch noch einen stärkeren immersiven Eindruck dieser Arbeit. Das Spannende ist, dass halt diese Eisenbahntechnologie ja wirklich revolutionär war im 19. Jahrhundert. Und das ist eigentlich der räumliche Ausgangspunkt. Und im Film werden ganz andere Technologien gespiegelt. Unter anderem hat auch virtuelle Aufnahmen von Servern auf dem Boden des Meeres in Schottland, wie wassergekühlte Serveranlagen. Und das war vor 10 Jahren vielleicht noch eine kühne Vision. Heute ist es schon Realität. Sie vermischt eigentlich diese Zeitachse auch menschliche Erfindungen, aber gleichzeitig auch die Auswirkungen, die so weit über die Lebenszeit des Menschen hinausgehen.
Was beeindruckt Sie an dem Werk von Emilia Scarnulite am meisten?
Ich glaube, es ist diese Mischung, weil wir sind schon ein bisschen abgestumpft, glaube ich, durch diese ständige Informationsflut, die über uns schwappt. Und wir wissen so vieles auch über Radioaktivität, über Klimaerwärmung und so weiter. Aber ich glaube, sehr oft können wir bei den Abendnachrichten uns emotional gar nicht wirklich damit auseinandersetzen, sondern wir übernehmen das auf einer rationalen Ebene. Das Spannende finde ich, dass es ein hochästhetisches Werk ist. Es sind Bilder von cineastischer Qualität. Es sind Traumbilder, aber gleichzeitig spiegelt sich eine Lebensrealität, darum auch letztendlich ein Stück Politik in diesen Bildern. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass wir eigentlich über Gegenwartskunst oder über Bilder, bewegte Bilder, Dinge teilen können, aber auch Dinge diskutieren können und uns vielleicht auf eine emotionale Art und Weise, wie ein bisschen träumen mit offenen Augen, damit auseinandersetzen können.
Sagt Gianni Jetzer, Direktor des Kunstmuseums St. Gallen, über die von ihm kuratierte Ausstellung Arrow of Time von Emilia Scarnulite, zu sehen bis zum 8. November. Ich danke Ihnen für die Erläuterung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Sehr gerne. Das wünsche ich Ihnen auch.
Am Montag feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Am 24. August vor 35 Jahren löste sich der größte Teilstaat der Sowjetunion von Moskau. Nun muss das Land sich schon im 4. Jahr gegen die Gewalt von Wladimir Putins Russland wehren. Florian Kellermann stellt Ihnen jetzt die Meta-Romantiker vor. Ukrainische Soldaten, die mit Gedichten versuchen, den Krieg zu verarbeiten und nach dem Verlust einstiger Gewissheiten eine Zukunft suchen.
Der Poesieabend ist vorbei. Was jetzt kommt, ist nicht weniger wichtig. Die Besucherinnen und Besucher stellen Fragen, die wehtun. In den Räumen des Schriftstellerverbands PEN in Kiew haben sie drei Soldaten vor sich, die Gedichte schreiben, die den Krieg reflektieren, alle Anfang 20. Eine Besucherin fragt direkt, wie werden wir uns später einmal verständigen, diejenigen, die an der Front ihr Leben riskiert haben und diejenigen, die zu Hause geblieben sind. Ich denke, zwischen den Soldaten und den Zivilisten gibt es einen Abgrund. Man kann daran arbeiten, ihn zu verkleinern. Aber das Problem lässt sich nie ganz beseitigen, solange noch Kriegsteilnehmer leben. Sie sind ein Volk im Volk. Die Lebenswirklichkeit des Kriegs sei für Zivilisten einfach nicht zu begreifen, meint der Soldat. Sein Kamerad ist nur etwas optimistischer. 10 Jahre werde es nach Kriegsende wenigstens dauern, bis sich die beiden Gruppen wieder annäherten. Ausweichend antwortet dagegen der dritte Soldat. Er ist Alexander Menjailov, Künstlername Dante. Ich denke nicht, dass ich mich besonders von anderen Menschen unterscheide. Ich will mich nicht einer bestimmten Gruppe zurechnen. Ob es den Graben gebe, sei eine persönliche Entscheidung, meint er. Dante ist einer der Gründer der Dichtergruppe, die Metaromantiker, die im Krieg entstanden ist. Was ihre Vertreter an diesem Abend tun, ist zumindest ein Versuch, den Dialog herzustellen, mit den Mitteln der Poesie. Sie tragen ihre Verse vor, schroff, fremd, mitunter abstoßend. Wir haben den Himmel über uns verloren. Harter Grund ist uns unbekannt. Durch fremde Augen und Namen steigen wir hinab, woher wir kamen, vergessen, was noch gar nicht gefühlt ist, wandeln unter denen, die nicht leben. Alexander Menjailov war noch kaum erwachsen, als er begann zu kämpfen. Im Donezbecken, gleich zu Beginn der russischen Vollinvasion vor 4,5 Jahren. Heute fühlt er sich, so klingt es, um seine Jugend betrogen. Die Ziele, die Ideen, die Werte, an die ich früher geglaubt habe, sie sind erschüttert worden und dann in sich zusammengebrochen. Ich muss mir ganz neu überlegen, ganz neu entdecken, was für mich heute wichtig ist, worauf ich meine Welt morgen bauen kann. Was genau ist da kaputt gegangen? Seine früheren romantischen Vorstellungen von der geeinten Nation, für die er kämpft, meint Dante. Irgendwann habe er festgestellt, dass diejenigen, die auf der anderen Seite der Front sterben, gar nicht so verschieden sind. Und mit dem Dichten schaffe er immerhin etwas, das größer sei als er. Das alles klingt im Namen Metaromantiker an. Die Gruppe hat bereits einen Gedichtband herausgegeben, mit Texten und Fotos. Der Vorsitzende des ukrainischen Pen-Clubs, Volodymyr Yermolenko, hört hier eine neue Tonlage, die von Menschen, die erst im Krieg zu schreiben begonnen haben. Das ist schwer zu beschreiben, aber das ist ein anderer Ausdruckstypus. Das ist eine Sprache, die häufig härter ist, manchmal eine Sprache der Vertikale. Das Thema Religion ist hier sehr wichtig. Das ist eine Sprache des Vitalismus, der Liebe zum Leben, trotz des allgegenwärtigen Tods. Ich spüre hier etwas Neues. Am Ende des Poesieabends gab es auch weniger verfängliche Fragen, etwa ob Soldaten an der Front auch Witze machten. Die Dichter reagierten heiter. Es schien, wenn sich diejenigen, die nicht so viel Grauen gesehen haben, für sie interessieren, kann das ein erster Schritt zur Versöhnung sein.
Florian Kellermann berichtete aus Kiew. Auch in der Kulturpresseschau von Arno Orzesek geht es jetzt um Männer, Männer in der Literatur, vor allem aber um Deutschland.
Frage vorab, haben Sie Ihren Sommerurlaub im europäischen Ausland verbracht? Und wenn ja, wie ging es Ihnen nach der Rückkehr? Dirk Schümer ging es so schlecht, dass er sich in der Tageszeitung Die Welt unter dem Titel »Im Urlaub gewesen, über Deutschland geweint« tüchtig ausgeheult hat. Für deutsche Urlauber wird es immer schwerer, sich die Rückkehr aus dem Urlaubsparadies in den Alltag schönzureden. Die deutsche Bilanz in Europa rutscht immer tiefer ins Negative. Immaterielle Werte wie Kulinarik, landschaftliche Schönheit, gutes Wetter, lockeres Alltagsleben. Mit solchen Faktoren ließ sich in Deutschland immer schon schwer punkten. Nun kentert auch die ökonomische Rechnung. Italiener besitzen mehr Immobilien und Grundvermögen. In Spanien und Portugal ist alles billiger, weil auch die Steuerlast geringer ist. Aber welche deutsche Touristin hätte früher gerne in Porto oder in Thessaloniki ihre Routine-OP erledigen lassen? Heute sieht es in deutschen Krankenhäusern auch nicht viel besser aus als in Neapel oder Sevilla, wo die Patienten eh mit dem Wissen aufwuchsen, dass man dem Chirurgen vor der Operation am besten einen Umschlag zusteckt. Dirk Schümer in der Welt. Gar nicht weinerlich dagegen Ai Weiwei in der Frankfurter Rundschau. Der chinesische Künstler griff unverblümt an. Deutschland hat seine Werte verloren. Man sieht das etwa am Umgang mit Israel und den Palästinensern. Man kann nicht sagen, weil vor 70 oder 80 Jahren etwas so Furchtbares wie der Holocaust geschehen ist, müssen wir heute automatisch eine bestimmte Politik verfolgen. Jedes menschliche Leben hat denselben Wert. Aber Deutschland stellt sich auf die Seite Israels, während das Leben der anderen offenbar weniger wert ist. Ai Weiwei in der FR. Um bei dem unerschöpflichen Thema Deutschland zu bleiben. In der Süddeutschen Zeitung sprach Kathleen Hildebrand eine Einladung zur Differenzierung aus. Denn die gebürtige Erfurterin hatte bemerkt, dass sie immer nur besorgte Blicke erntet, wenn sie erklärt, aus dem Osten zu kommen. Aber Sandra Hüller ist auch daher. Es klingt ein bisschen verzweifelt, ich weiß. Trotzdem sage ich diesen Satz jedes Mal, wenn das Gespräch auf Thüringen kommt. Meine Heimatregion macht es mir nicht leicht. Die Wahlergebnisse und Umfragen lassen sich nicht verteidigen. Das will ich auch gar nicht. 40% der Thüringer würden eine verfassungsfeindliche Partei wählen. Genauso wenig will ich aber Thüringen so dastehen lassen, wie es medial oft dazustehen scheint, als Björn Höckes willige Wahlheimat. Thüringen ist mehr als hohe blaue Balken im Wahldiagramm. Kathleen Hildebrand in dem SZ-Artikel Herzland. Unterdessen war es nicht Björn Höcke, der die Feuilletons am stärksten umtrieb. Es war, im Nachgang zu dem Spiegeltitel, der gefährlichste Mann Deutschlands, Ulrich Siegmund, der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Willi Winkler grübelte in der SZ, ob sich der Spiegel etwa in Siegmund verliebt hat. In diesen richtigen deutschen Mann. Und ganz ehrlich, irgendwie lecker sieht er schon aus, der gefährliche Mann. Den würde man heteronormativ hin oder her nicht sofort von der Bettkante stoßen. Faschismus mit menschlichem Antlitz. Sie hören hoffentlich Willi Winklers satirischen Zungenschlag heraus, auf den in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Ines Geipel in ihrer Untersuchung von Ulrich Siegmunds Politikstil restlos verzichtete. Der AfD-Spitzenmann, Gründer eines Unternehmens für Raumbeduftung, setzt in seinem Wahlkampf auf die Null. Null Zuspitzung, null Fratze, null Konflikt, null Hass. Lieber gediegen und wohlig, lieber Simson-Sternfahrten, lieber viel Winke-Winke und supergute Laune. Täuschung als Struktur, als eine Art innerer Kodex, als probates politisches Mittel. Man kann sich fragen, woher all das flirrend Kreative in der Täuschungsagenda des Duftexperten kommt. Man wird sich überhaupt vieles fragen müssen. Sachsen-Anhalt geht wählen und entscheidet, ob er sehenden Auges in eine Politfalle läuft. Es ist alles sichtbar, gesagt und auch angekündigt. Ines Greipel in der FAZ. Geht es nach dem SZ-Autor Nils Minkmar, ist unsere Kulturpresseschau übrigens längst viel zu AfD-lastig. Die offene Gesellschaft kann gleich zweimal verlieren, wenn sich die politische Öffentlichkeit ständig um Figuren der radikalen oder extremen Rechten dreht. Zum einen kann sie Menschen berühmt machen, die das besser nicht sein sollten. Zum anderen breiten sich ihre Themen aus. Wenn jeden Abend über Migration, Identität und Kriminalität gesprochen wird, bleibt zwangsläufig weniger Raum für andere Themen. So Nils Minkmar, fünfspaltig erklärend, dass zu viel über die Rechten geredet wird. Packen wir also kurz noch ein paar andere Themen an. In der Tageszeitung schrieb Clara Sophia Müller über die regressive Frau. Wer wird schon gern feucht bei einem misogynen Porno? Wer genießt lustvoll die Plüschfesseln, mit denen Mann uns ans Bett fesselt beim Sex? Viele. Solange wir aber noch Luft ins Gehirn bekommen, sollten wir uns fragen, warum machen mich patriarchale Herrschaftsfantasien und Kontrolle geil? Warum stehe ich auf Bad Boys und Macker? Solange wir um unserer selbst willen keine kritisch-feministische Weiblichkeit etablieren, wissen Männer insgeheim, dass sie doch noch einen Fuß in unsere Tür kriegen. Diese Tür muss zu. In der SZ lobte Marie Schmidt unterdessen die Erzählbände Fiasco, Fiktionen von Tony Talatimoti und Mein Leben als Noise Band von Clement Setz. Das ist die Männerliteratur, die es jetzt braucht. Voller Gewalt, Perversionen, Peinlichkeiten und gleichzeitig das Sensibelste, was es über das Leben im Internet und aktuelle Geschlechterprobleme zu lesen gibt. Im Spiegel erklärte Caroline Wahl, der umstrittene Superstar der deutschen Literatur und demnächst Mercedes-Benz Markenbotschafterin: Ich fahre nicht gut Auto, aber dafür schnell. Und so viele Schriftsteller sind im Auto gestorben. Ich denke dann, das wäre auch ein okayes Ende. Wir glauben damit auch unsererseits ein okayes Ende gefunden zu haben. Dieser Sender aber sendet natürlich weiter, weil, so ein Titel der Taz, Schweigen keine Option ist.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.